Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einer scharfen Abgrenzung von der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung will sich die rechtspopulistische AfD für die kommenden Landtagswahlen positionieren. Auf dem Bundesparteitag in Hannover stimmte eine große Mehrheit der knapp 600 Delegierten für strengere Grenzkontrollen und eine Einschränkung des Asylrechts. Parteichefin Petri forderte den Rücktritt der Bundeskanzlerin. Merkel habe in der Flüchtlingskrise die Kontrolle verloren. Vor der Kongresshalle demonstrierten mehrere tausend Menschen gegen die Politik der AfD.
Wir wollen euch nicht hier, singt die Band und meint die AfD. 1200 Menschen demonstrieren gegen die Rechtspopulisten. Bei einigen ist die Stimmung aufgeheizt. Drinnen fordert Parteichefin Petri selbstbewusst den Rücktritt der Kanzlerin. Sie wirft Merkel Kontrollverlust in der Asylpolitik vor und signalisiert dem rechten AfD-Flügel, zu schärferen Tönen bereit zu sein. Petri schlägt einen Bogen von den Pariser Anschlägen zur Flüchtlingspolitik.
Denn zu negieren, dass es Zusammenhänge zwischen illegaler Einwanderung, unkontrollierter Migration und dem Anwachsen des Terrors gibt, ist eine politische Naivität, der wir nicht nachfolgen sollten.
Kurz darauf der Dämpfer. Gegen den Vorschlag der Parteispitzen setzten die Delegierten einen schärferen Forderungskatalog in der Asylpolitik durch. Darin werden Obergrenzen und der Schutz nationaler Identität gefordert. Nach außen abgeräumt scheint ein Konflikt zwischen Rechtsaußen Höcke und der Parteichefin. Höcke polarisierte zuletzt mit schrillen Tönen. Heute pocht er lediglich auf den Asylartikel im Grundgesetz.
Wenn er vollzogen würde in Kombination mit dem entsprechenden Asylgesetz, dann hätten wir diesen Asylorkan in Deutschland nicht. Und wir müssen drastisch die Fehlanreize abbauen.
Die Delegierten bekräftigten auch ihr Nein zum Euro, Ursprungsthema der AfD.
Der erwartete Schlagabtausch um die Flüchtlingspolitik blieb heute aus. Petri versucht die Gratwanderung, will die AfD auf einen Kurs rechts von der Union führen, gleichzeitig aber das bürgerliche Lager nicht verschrecken bei den kommenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.
Zwei Wochen nach den Anschlägen von Paris wird weiter über eine Verschärfung der Sicherheitsgesetze in Deutschland diskutiert. Bundesjustizminister Maas erteilte entsprechenden Forderungen erneut eine Absage. Obwohl die Bedrohungslage ernst und Deutschland ein potenzielles Anschlagsziel für Terroristen sei, reiche das Terrorismusstrafgesetz aus, sagte der SPD-Politiker der Welt am Sonntag. Gestern hatten Innenexperten von CDU und CSU in einer sogenannten Berliner Erklärung unter anderem schärfere Gesetze im Kampf gegen Islamisten gefordert.
Hatte Abdelhamid Abaoud Verbindungen zu Islamisten aus Nordrhein-Westfalen? Laut Spiegel hatte der Pariser Attentäter vor einem Jahr in Syrien mit Kämpfern der sogenannten Lohberger Brigade zusammengelebt. Lohberg ist ein Stadtteil von Dinslaken. Allein von hier haben sich mehr als 20 junge Männer den Terrormilizen des Islamischen Staats angeschlossen. Unionspolitiker fühlen sich deshalb in ihrer Forderung nach härteren Gesetzen wie Passentzug für Islamisten und Verbot von Propaganda für den IS bestätigt.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir unsere derzeitigen Sicherheitsgesetze der erhöhten Bedrohungssituation in Deutschland konsequent und maßvoll anpassen sollten.
Sprengkraft hat vor allem die Forderung, auch dem Verfassungsschutz Zugriff auf die sogenannte Vorratsdatenspeicherung zu ermöglichen. Die SPD wirft der Union Aktionismus vor.
Die haben so einen eingebauten Reflex. Immer wenn was passiert, werden die Gesetzesverschärfungen gefordert. Das taugt nichts, das schränkt die bürgerlichen Freiheiten ein, nützt aber nichts.
Die Linkspartei bezweifelt allerdings, dass die SPD dem Drängen aus der Union standhalten wird.
Ich wünsche mir, dass die SPD klare Position behält und keiner Verschärfung zustimmt, habe aber Sorge, dass sie stehen bleibt. Die Vorratsdatenspeicherung war der Beweis des Gegenteils.
Diese Zustimmung zur Vorratsdatenspeicherung hatte die SPD im Sommer an den Rand einer Zerreißprobe gebracht. Und schon damals warnten Datenschützer, dass die Union noch weitreichenderen Zugriff auf die Daten anstreben würde. Allerdings, sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch der Europäische Gerichtshof haben dem in der Vergangenheit enge Grenzen gesetzt.
Nach dem Abschuss einer russischen Militärmaschine im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat die Türkei erstmals ihr Bedauern geäußert. Präsident Erdogan sagte, er wünschte, der Abschuss sei nie passiert. Eine formelle Entschuldigung, wie sie Moskau fordert, gab er jedoch nicht ab. Nach Angaben aus Ankara hatte der Militärjet den türkischen Luftraum verletzt. Russland bestreitet das und ordnete am Abend Sanktionen gegen die Türkei an. Dazu gehören Handelsbeschränkungen. Um welche Waren es geht, ist noch unklar.
Es ist das Thema im russischen Fernsehen: Strafmaßnahmen gegen die Türkei. Reporter suchten schon tagsüber nach türkischem Obst und Gemüse. Fallen auch sie unter den heute Abend vom russischen Präsidenten unterschriebenen vorläufigen Einfuhrstopp? Dass ab Januar die Visapflicht für türkische Besucher wieder gelten soll, wurde schon gestern bekannt. Jetzt heißt es, türkische Unternehmen müssen bestimmte Aktivitäten in Russland ganz einstellen. Besonders schmerzhaft für Ankara: russische Reiseunternehmen dürfen keinen Urlaub in der Türkei mehr anbieten. Millionen russischer Kunden werden ausbleiben. Man habe Präsident Putin noch nie so wütend gesehen. Habe er darum so scharf reagiert, fragt ein Reporter den Kreml-Sprecher. Ja, ohne Frage, der Präsident ist extrem mobilisiert, in einem Ausmaß, das diese Umstände erfordern, und die sind beispiellos. Ein klares Nein aus dem Kreml bisher zur Bitte des türkischen Präsidenten um ein vertrauliches Treffen in Paris. Ohne eine förmliche Entschuldigung aus Ankara lehne Putin ab. Zwar bedauerte Erdogan heute öffentlich den Abschuss, er hoffe, das werde sich nicht wiederholen, doch ob das Putin reicht, ist fraglich. Eigentlich können sich weder Russland noch die Türkei einen Handelskrieg leisten, denn beide stecken in einer Wirtschaftskrise. Ankara braucht Russlands Touristen, ist Moskaus zweitgrößter Gaskunde. Russland wiederum baut ein teures Kernkraftwerk in der Türkei und beide Länder planen eine Pipeline. Doch Erdogan und Putin sind machtbewusste Charaktere. Beide wollen im eigenen Land Stärke beweisen. Ein schwieriges Umfeld für ökonomische Vernunft.
Die Terrormiliz Islamischer Staat verdient offenbar Millionenbeträge durch Lösegelder für jesidische Frauen und deren Kinder. Das ergaben Recherchen von Reportern des NDR und SWR, die mit betroffenen Familien und Unterhändlern sprechen konnten. Vor mehr als einem Jahr hatte die Terrormiliz weite Teile des Nordirak überfallen und dabei tausende Angehörige der religiösen Minderheit getötet und entführt. Die Jesiden werden von den Islamisten als Abweichler betrachtet und verfolgt.
Hoda Alias und ihre drei Kinder, freigekauft aus den Händen von IS-Terroristen, die Hoda verschleppt und sexuell versklavt hatten. 12 Monate waren sie getrennt von ihrer Familie. In die Freude über ihre Freiheit mischt sich tiefe Trauer. Sie erfährt erst jetzt hier an der irakisch-syrischen Grenze, dass ihr Mann von IS-Terroristen getötet wurde. Sklavin Nummer 12. So wurde Hoda vor kurzem im IS-Internetforum für 18.000 US-Dollar angeboten. Nach Recherchen von SWR und NDR werden Jesidinnen mit Nummern versehen und zum Verkauf an IS-Kämpfer freigegeben. Der Iraker Abu Mithal versucht, sich in das IS-Internetforum einzuklinken, um Jesidinnen freizukaufen. Manchmal verhandeln wir direkt mit dem IS. Oft wird die Geldübergabe über einen Chat vereinbart. Der IS gibt Anweisung, zum Beispiel nach Gaziantep in die Türkei zu reisen. Abu Mithal trifft sich dort mit Mittelsmännern, die das Geld für den Freikauf der Geiseln entgegennehmen. Die Geldübergabe heimlich gedreht in einem normalen Bürogebäude. Penibel und mit einer Zählmaschine wird die vereinbarte Summe überprüft. Weitere Mittelsmänner werden telefonisch informiert, um das Geld direkt zum IS zu bringen. Das geschieht, ohne dass sie von dem türkischen Geheimdienst daran gehindert werden.
Bei einem Angriff auf einen Stützpunkt der Vereinten Nationen im Norden Malis sind mindestens 3 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien 2 Blauhelm-Soldaten, teilte ein UN-Sprecher mit. Unbekannte hatten mehrere Raketen auf die Basis in Kidal gefeuert. Die UN-Truppen gehören zur MINUSMA-Mission in dem westafrikanischen Land, die künftig mit bis zu 650 Bundeswehrsoldaten verstärkt werden soll. Die Lufthansa hat ihren Tarifkonflikt mit einer der beteiligten Gewerkschaften beigelegt. Der Konzern einigte sich mit Verdi auf einen Abschluss für die etwa 33.000 Beschäftigten des Bodenpersonals. Er sieht eine Einmalzahlung vor sowie Lohnerhöhungen von jeweils 2,2% im kommenden Jahr und 2017. Auch bei der betrieblichen Altersversorgung habe man sich verständigt, teilten beide Seiten mit. Eine Einigung des Unternehmens mit den Gewerkschaften des fliegenden Personals steht noch aus. In der Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV das 103. Nordderby gegen Werder Bremen für sich entschieden. Das Team von Trainer Labbadia gewann im Weserstadion mit 3:1 und ist nun Tabellensechster.
Kontrastprogramm. Frust in Bremen und Freude in Hamburg. Der HSV gewann das Nordderby im Weserstadion. Bereits in der 3. Minute gingen die im dunklen Dress spielenden Hamburger in Führung. Ivo Iličević mit einem sehenswerten Treffer. Nach 26 Minuten dann dieser abgefälschte Freistoß von Michael Gregoric. Das 2:0, ein Glückstreffer des Österreichers. Werder Bremen, das Team von Viktor Skripnik, versuchte im zweiten Abschnitt die 5. Heimpleite am Stück noch abzuwenden. Uca nach einer guten Stunde mit dem 1:2 in einem sehenswerten Nordderby. Die desolate Bremer Abwehrleistung ermöglichte dem HSV nach 68 Minuten den nächsten Treffer. 1:3 durch Nikolai Müller, die Entscheidung. Traurige Bremer und glückliche Hamburger ganz dicht beieinander.
Auch mit Spektakel schafft Huub Stevens nicht den ersten Sieg mit der TSG Hoffenheim. Die Gastgeber in Blau gerieten gegen Borussia Mönchengladbach nach 5 Minuten durch Johnson in Rückstand. Danach zeigten die Hoffenheimer im 4. Spiel unter Stevens aber die beste Saisonleistung und erzielten endlich auch ihr erstes Tor unter Stevens. Steven Zuber nach 12 Minuten mit dem Ausgleich. Nach 34 Minuten dann die Führung für Hoffenheim durch den abgefälschten Schuss von Polanski. Amiri wieder mit der Vorbereitung. Das 19-jährige Eigengewächs wurde nach der Pause endgültig zum Spieler der Partie. Nach Stindels Aussetzer machte er ganz cool das 3:1 nach 47 Minuten. In einem mitreißenden Spiel kämpfte sich der Tabellenfünfte aus Gladbach aber zurück. Drmic in der 56. Minute mit dem 3:2. Und 3 Minuten vor Schluss verhinderte Fabian Johnson mit dem 3:3 Ausgleich den ersten Sieg des Tabellenletzten Hoffenheim unter Huub Stevens.
Und hier die weiteren Ergebnisse. München-Berlin 2:0, Hannover-Ingolstadt 4:0, Mainz-Frankfurt 2:1. Bereits gestern trennten sich Darmstadt und Köln 0:0. Morgen dann 3 Spiele. Dortmund hat Stuttgart zu Gast, Augsburg empfängt Wolfsburg und Leverkusen trifft auf Schalke. Die Tabelle. München strebt ungefährdet der Herbstmeisterschaft entgegen. Dortmund, Wolfsburg, Mönchengladbach, Berlin und Hamburg auf den weiteren internationalen Plätzen. Die zweite Hälfte, Aufsteiger Ingolstadt auf Rang 11, dann Darmstadt, Frankfurt, Hannover und Bremen auf den Abstiegsplätzen Augsburg und Hoffenheim.
Diana Eidberg aus Ilmenau gelang beim Weltcup-Auftakt der Rennrodler die Überraschung. Auf der Olympiabahn von Innsbruck Eagles gelang ihr im ersten Lauf ein Bahnrekord. Im entscheidenden Durchgang dann eine weitere fehlerlose Fahrt. Saisonübergreifend ihr 2. Sieg in Folge. Olympiasiegerin Geisenberger wurde 2. vor Alex Gaff Kanada. Im Doppelsitzer der Herren dominierten Toni Eggert und Sascha Binneken. Die aus Suhl in Thüringen stammenden Rodler hatten kaum Probleme, mit 2 blitzsauberen Durchgängen zum Sieg zu fahren. Und das mit einem in weiten Teilen neu konstruierten Schlitten. Auf ihrer Heimbahn belegten die Österreicher Penz Fischler Rang 2. Die Berchtesgadener Olympiasieger Wendel Arlt wurden 3.
Und hier die Lottozahlen. 3, 6, 10, 24, 37, 47. Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 29. November.
Bis Dienstag bringen Tiefausläufer in einer lebhaften und milden Strömung immer wieder Regen, der örtlich ergiebig ausfallen kann. In der Nacht breitet sich von Nordwesten Regen aus. Dabei legt der frische, an der See auch starke bis stürmische Wind zu. Vereinzelt kann Sturmstärke erreicht werden. Am Tag nur wenige Lichtblicke. Der Regen kommt im Südosten an. Am Nachmittag breitet sich im Norden neuer Regen aus. Im Laufe des Sonntagabends an der See orkanartige, in manchen Hochlagen Orkanböen. In der Nacht 6 Grad auf Sylt bis minus 8 Grad an den Alpen. Am Tag 2 Grad im südöstlichen Bergland bis 12 Grad am Niederrhein. Am Montag regnet es vor allem in der Mitte länger ergiebig, dort sowie im Süden sehr windiges bis stürmisches Wetter. Wenig Änderung daran am Dienstag. Am Mittwoch sieht es Richtung Süden etwas freundlicher aus.
Um 23.30 Uhr begrüßt sie Pina Atalay zu diesen Tagesthemen. Asylpolitik, wie die AfD-Delegierten ihre Parteiführung rechts überholen, sowie Umweltkatastrophe, warum dieser Schlamm die Menschen in Brasilien bedroht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.